Herr Ritter, momentan sprudelt Lava etwa 40 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt auf dem südwestlichen Zipfel der Insel, da beim internationalen Flughafen Keflavik. Müssen wir da wieder mit Problemen für den Flugverkehr rechnen, wie 2010 beim Ausbruch des Eyjafjallajökull?
Nein, im Moment müssen wir da keine Gefährdung für den Flugverkehr annehmen müssen. Wir haben es mit einer kleinen Spalteneruption zu tun, bei welcher die Lava sozusagen effusiv, das heißt nicht explosiv, ausläuft. Es ist im Moment nur ein sehr begrenzter Bereich betroffen, in dem sich sozusagen die Schmelze an der Erdoberfläche ausbreitet.
Genau, wir kennen das ja normalerweise, diese kegelförmigen Vulkane, diese Berge mit dieser abgeflachten, also keine Spitze, sondern dann eben so ein abgeflachtes Dach. Und das ist dann eben der Vulkankegel und da schießt es dann raus, ist in diesem Fall nicht der Fall. Aber kann sich das denn noch weiterentwickeln? Kann das noch dramatischer werden?
Also theoretisch kann es natürlich noch dramatischer werden. Es ist aber jetzt erstmal nicht zu erwarten. Sie hatten ja bereits erwähnt, wir hatten in den letzten beiden Jahren ähnliche Eruptionen, die auch nicht zu einer sehr großen Eruption sich letztlich entwickelt haben. Wir haben eben keinen großen Kegel, der sozusagen komplett explodieren kann. Und das andere ist eben auch noch sehr wichtig, wir haben dort nicht sehr viel Wasser. Bei der letzten großen Eruption 2010, als dann der Flugverkehr gestört wurde, da hatten wir eben auch noch einen Haufen Gletscherwasser. Dieses Gletscherwasser hat dann sozusagen zu einer großen Wasserdampferuption geführt und das hat letztlich die Asche verursacht, die dann den Flugverkehr gestört hat.
Wenn Sie uns jetzt mal vielleicht uns Laien mit ein paar wenigen Worten erklären können, wie so ein Erdspaltenvulkan zustande kommt. Was geschieht da im Untergrund?
Also was wir haben, ist, dass Schmelze aus dem Erdmantel, das ist in Island etwa in 10 oder 15 Kilometer Tiefe, langsam aufsteigt. Dieses Aufsteigen, das sehen wir ja schon Tage oder Wochen vorher durch die kleinen Mikroerdbeben, die damit verbunden sind. Und wenn jetzt dieses Material nahe an die Erdoberfläche kommt, dann werden da praktisch die Erdplatten auseinandergedrückt. Und durch dieses Auseinanderdrücken der Erdplatten entsteht eine Spalte. Und durch diese Spalte schießt eben dann das Magma nach oben. Das kann dann mehrere Meter hoch sein, das kann vielleicht auch mal 100 Meter hoch sein. Aber es gibt eben keine große Eruption, die explosiv ist.
Ist das so ein Prozess, der alle paar Jahre wieder stattfindet, wenn sich da im Untergrund genug Druck aufgebaut wird? Oder was führt dazu?
Das ist genau alle paar Jahre, wenn sich eben genügend Material gesammelt hat, das dann nach oben drückt. Das heißt, es braucht eine gewisse Auftriebskraft und eine gewisse Größe, um wirklich aufsteigen zu können. Und das passiert eben in Island alle paar Jahre.
Jetzt haben wir auch bei uns Vulkane in Deutschland, vor allem in der Eifel. Sind denn da auch noch welche aktiv?
Also die Eifelvulkane an sich sollte man als schlafend bezeichnen. Sie sind zuletzt vor circa 10.900 und 13.000 Jahren eruptiert. Das ist natürlich jetzt in geologischer Zeit nur ein Wimpernschlag. Wir wissen aus unseren eigenen Forschungen, dass wir in der Eifel noch Schmelzen in der Erdkruste haben. Und seit wenigen Jahren messen wir auch Mikroerdbeben, die auf den Aufstieg von kleinen Schmelzmengen sogar noch aktiv hinweisen. Das heißt, unter Umständen haben wir hier ein kleines Wiederauffüllen von Magmenkammern. Vielleicht erkaltet dieses Material aber auch in der Erdkruste.
Das heißt, dass bei uns auch mal ein Vulkan ausbricht, ist momentan zumindest eher unwahrscheinlich?
Es ist eher unwahrscheinlich, aber wir können natürlich nichts zu 100% ausschließen. Aber insgesamt können wir da, glaube ich, beruhigt schlafen.
Ja, wenn ich das jetzt, was Sie geschildert haben, höre, heißt es auch, das wird aber auch ständig überwacht. Wie macht man das?
Das Ganze wird ständig überwacht, einerseits vom Landesamt für Geologie und Bergbau. Und dazu nutzt man ein seismologisches Netzwerk, an dem wir zum Beispiel vom KIT auch beteiligt sind. Und wir nutzen dieses seismologische Netzwerk sozusagen wie ein Arzt ein Stethoskop, um in die Tiefe hineinzuhorchen.